Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um die erfolgreiche Leichtathletin Bera Wirhake. Im Alter von 9 Monaten bekam sie eine Lebertransplantation. Heute ist sie 7-fache Weltmeisterin auf der Mittelstrecke bei den Weltspielen für Transplantierte. Wie die Organspende sie geprägt hat und was sie motiviert, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir haben uns vor der Sendung kennengelernt, Bera, und auf das Du geeinigt.
Genau.
Deine Kindheit war alles andere als leicht, kann man sagen. 2 Wochen nach deiner Geburt war dein Gesundheitszustand sehr, sehr schlecht. Warum?
Genau, also ich bin mit einer Gallengangsatresie zur Welt gekommen. Das heißt einfach, dass die Gallengänge nicht richtig ausgeprägt sind. Und meine Haut war ganz gelb und auch meine Augen. Und am Anfang hat man gedacht, das wäre eine normale Gelbsucht, wie also häufig das bei neugeborenen Kindern der Fall ist. Aber tatsächlich ging das Gelbe gar nicht weg und die Ärzte waren schnell verstutzt, was da das Problem ist. Und man hat herausgefunden, dass die Leberwerte ganz schlecht sind. Und aufgrund eben der Vorerkrankung, diese Gallengangsatresie, konnte die Galle nicht abfließen und die Leber hat sich am Endeffekt selbst vergiftet.
Wie ging es denn deinen Eltern damals? Was berichten sie heute über diese Zeit?
Also wie man sich das bestimmt vorstellen kann, war es eine nicht einfache Zeit für meine Eltern. Viel geprägt auch von Angst und Bammel, weil man gar nicht richtig wusste, was der Ausweg davon, überlebt sie das. Und als dann im Raum stand, dass eine Organtransplantation die einzigste Chance ist, um zu überleben, da waren natürlich erstmal alle Zeichen auf Rot.
Es war klar, du brauchst eine Spenderleber. Jetzt ist die Leber ein Organ, das man auch spenden kann, wenn man lebt.
Genau.
Allerdings nur, wenn die Blutgruppe genau die gleiche ist, wie die du hast. Und keiner aus deiner Familie hatte die gleiche Blutgruppe. Es kam dann der 2. Juli 2001, da warst du 9 Monate alt. Was weißt du denn über diesen Tag?
Also tatsächlich kann ich an mich selber an nichts erinnern. Mit 9 Monaten ist es auch ein bisschen schwierig. Aber genau das ist der Tag, an dem ich ein zweites Leben geschenkt bekommen habe, weil das der Tag der Transplantation ist, die erfolgreich war. Und ja, deswegen heute ein Grund für mich eigentlich zu feiern. Es ist so ein 2. Geburtstag.
Jetzt ist an dem Tag natürlich auch ein Mensch gestorben und du durftest weiterleben. Was ist das für ein Gefühl für dich?
Also als allererstes muss ich dazu sagen, mich überströmt so die Dankbarkeit für den Organspender, der ja sich dazu zu Lebzeiten entschieden hat, einfach sein Organ zu geben und dafür, dass ich heute weiterleben kann. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es für die Familie auf der anderen Seite ein trauriger Tag ist, weil sie an dem Tag einen Menschen verloren haben. Aber umso schöner, dass das in so etwas Positives umgewandelt werden kann.
Mhm. Du hast 1/3 einer Erwachsenenleber bekommen. Ist die nicht irgendwann zu klein?
Tatsächlich ist es so, dass die Leber, die man dann eingesetzt bekommt, und ja, das ist 1/3, weil also eine ganz große Leber von einem Erwachsenen wäre ja für so ein kleines Baby viel zu groß. Mhm. Die wächst tatsächlich mit dem Alter, also man muss die nicht nochmal austauschen.
Welche Folgen hatte das denn für dich, auch was Medikamente jetzt zum Beispiel anging oder Arztbesuche?
Also wichtig ist tatsächlich, dass man danach noch regelmäßig Arztbesuche macht, weil das bleibt immer ein Fremdorgan im Körper und deswegen muss man auch Medikamente nehmen, damit der Körper nicht merkt, dass ich quasi ein fremdes Organ in mir trage. Da wird das Immunsystem so weit runtergedrosselt durch die Medikamente, dass einfach der Körper davon nichts merkt und quasi ausgetrickst wird. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und die Arztbesuche, die sind trotzdem wichtig, damit man schauen kann, ist der Medikamentenspiegel richtig eingestellt. Weil tatsächlich ist es so, anfangs muss man meistens viel mehr Medikamente nehmen und mit der Zeit kann man das dann aber nach unten regulieren.
Aber es bedeutet, dass man das Leben lang Medikamente nehmen muss.
Genau, das ist auf jeden Fall der Fall.
Du bist in einem Dorf groß geworden, im Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg. Und es gab weit und breit niemand anders, der irgendein transplantiertes Organ hatte. Wann und wie hast du denn gemerkt, dass du anders bist als andere Kinder?
Also ich bin ja mit der Transplantation aufgewachsen. Für mich war das ganz normal, dass ich zum Arzt gehe. Und also ich hatte 2 Schwestern, die kerngesund sind und all die Sachen nicht gemacht haben. Aber ich glaube, erst so, als ich in die Schule gekommen bin, wirklich, habe ich so gemerkt, ich dachte immer, die anderen wären komisch, weil die nicht zum Arzt gehen. Aber eigentlich war ja ich die, ich würde nicht sagen komische, aber eigentlich halt die mit der besonderen Geschichte. Und das musste ich erst mal lernen, dass das eigentlich nicht normal ist, so häufig zum Arzt zu gehen und so viele Untersuchungen zu machen. Aber ich wurde da von meinen Freunden nie komisch hinterfragt oder sowas, sondern das wurde eigentlich für ganz selbstverständlich genommen. Da bin ich echt dankbar für, dass ich nicht Ausgrenzung oder sowas erlebt habe.
Als dir das klar wurde, dass es eigentlich gar nicht normal ist, immer Medikamente zu nehmen und zum Arzt zu gehen, was deine Geschichte auch ist, hast du da angefangen, auf dich aufzupassen, dich zu schonen irgendwie?
Also ich glaube, das ist was, wo ich meinen Eltern voll dankbar für bin, weil die mich nie in Watte gesteckt haben oder irgendwie mich gesondert von meinen zwei Schwestern anders behandelt haben, sondern sie haben sich dazu entschieden, dass ich ein ganz normales Leben führen soll, so normal, wie es eben möglich ist. Und deswegen durfte ich trotzdem draußen mit Freunden im Matsch spielen oder ja, auf Bäumen klettern oder halt einfach draußen sein und aufwachsen wie jedes andere Kleinkind auch. Also worauf wir achten mussten, waren zum Beispiel im Kindergarten, das sind die Masern dann ausgebrochen, dann durfte ich am Anfang nicht, nee, es waren Windpocken, aber dann durfte ich am Anfang nicht in den Kindergarten gehen, weil einfach das Ansteckungsrisiko zu groß ist. Aber sonst konnte ich aufwachsen wie jedes andere Kleinkind und da bin ich echt dankbar für.
Du hast auch viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Was hast du zum Beispiel gemacht?
Ich glaube, alles angefangen hat mit Ballett tanzen und dann bin ich ganz viele Jahre lang geritten und im Kinderturnen gewesen. Und bevor ich zur Leichtathletik gekommen bin, habe ich dann tatsächlich Fußball gespielt.
Okay, wie war das für dich im Fußball? Hattest du da nicht Angst irgendwie, dass irgendwas passieren könnte?
Ich glaube, weil ich einfach so ganz normal mit der Transplantation aufgewachsen bin, habe ich das Ganze nie so richtig in Frage gestellt oder mich als Sonderling oder rohes Ei gesehen, sondern einfach Dinge ausprobiert und auch vielleicht mutig einfach Lebenssituationen entgegengetreten. Und deswegen habe ich jetzt nie hinterfragt, dass Fußball irgendwie gefährlich für mich sein könnte oder sowas. Deswegen hatte ich einfach Spaß dran.
Du bist dann zur Leichtathletik gekommen, du hast gerade schon gesagt. Was hat dich an diesem Sport so begeistert?
Also meine Eltern haben gesagt, ich bin schon immer diejenige gewesen mit Hummeln im Hintern. Und ich habe mich schon immer sehr gerne viel bewegt. Und dann habe ich auf einer Freizeit für Jugendliche, Transplantierte, davon gehört, dass es Meisterschaften für Transplantierte gibt. Und das war mir vorher noch gar nicht so bewusst. Und ich wollte unbedingt dabei sein, weil sich das so toll angehört hat. Und ich habe ja nicht viel Kontakt in meinem Alltag bis zu dem Zeitpunkt mit anderen Transplantierten gehabt. Und ich hätte mich einfach gerne mal interessiert, wie andere damit umgehen. Vielleicht auch so Themen wie, wie gehe ich mit meiner Narbe um? Was macht das mit mir? Vielleicht auch psychisch, mich da einfach auszutauschen. Und dann habe ich mich entschlossen, ich würde da unbedingt gerne hingehen und habe mich dann mal gefragt, was muss man eigentlich machen, um zu solchen Meisterschaften zu kommen. Und die anderen haben zu mir dann gesagt, am besten fängst du mal an, dafür zu trainieren. Und so hat es dann eigentlich angefangen, dass ich zu meinem Verein damals gegangen bin und zu meiner Trainerin und habe gesagt, ich würde gerne zu den Weltmeisterschaften. Kannst du mich trainieren? Und da hat sie mich erstmal ein bisschen komisch angeguckt.
Wie alt warst du da?
14, genau. Und dann hat sie das aber, also als sie meine Geschichte gehört hat, hat sie es gleich für richtig gut empfunden und mich dann einfach in die Trainingsgruppe mit aufgenommen. Und dann habe ich mit dem Training richtig angefangen.
Was hat dich mit 14 an den Weltmeisterschaften so fasziniert, dass du gesagt hast, ich will da teilnehmen?
Also ich war fasziniert davon, dass so viele Transplantierte zusammenkommen und es ist tatsächlich, kann ich jetzt auch sagen oder bestätigen, das Leben gemeinsam feiern. Natürlich hat es auch einen Anreiz, in verschiedene Länder zu gehen und da einfach so ein bisschen die Welt zu entdecken und sich ja miteinander einfach im Wettkampf zu messen. Und ja, ich fand es so spannend zu hören, ein Herz läuft gegen eine Lunge und eine Leber. Das ist so was völlig Außergewöhnliches und da habe ich einfach echt Neugier für entdeckt.
Die Weltmeisterschaften, der genaue Name heißt World Transplant Games. Genau. Es gibt ja auch die Paralympics. Warum gibt es dann diese Weltmeisterschaft nochmal extra für transplantierte Menschen?
Also es ist so, dass wir bei den Paralympics bisher keine Sparte haben. Also da ist ja nach Sparten eingeteilt, je nach Krankheitsbild. Und bisher dürfen wir da leider einfach nicht dran teilnehmen. Ich hoffe ja immer noch, dass sich das mal ändert.
Okay.
Aber da müssen wir einfach schauen, was die Zukunft bringt.
Okay. Du hast als Mittelstreckenläuferin, das bedeutet zwischen 800 Meter und 5 Kilometer, massenhaft Medaillen gewonnen. Hier haben wir auch einige. Du hast unter anderem 7-mal Gold bei den World Transplant Games gewonnen. Hättest du das jemals gedacht, dass du so viel erreichen könntest mit einem Spenderorgan?
Also die Ärzte hätten früher niemals für möglich gehalten, dass ich jemals ein richtig normales Leben führen konnte, so wie das heute möglich ist. Und ich selber, auch als ich zu den Meisterschaften geflogen bin nach Spanien, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Medaille nach Hause bringe. Und dass es dann so erfolgreich war, das hat mich natürlich riesig gefreut.
Was war das denn für ein Gefühl, als du das erste Mal auf so einer WM warst? Erinnerst du dich dran?
Also für mich, und natürlich haben ganz viele Gefühle sich überschlagen, einfach so eine Dankbarkeit. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch meine Lieblingsgeschichte erzählen. Damals bin ich noch 400 Meter tatsächlich gelaufen bei meiner ersten Weltmeisterschaft. Und ich bin an die Startlinie gegangen und habe mich kurz vorher noch mal zur Tribüne umgeschaut und habe gedacht, vielleicht sehe ich da irgendjemand, den ich kenne oder der mir noch mal so ein bisschen Mut gibt. Und was ich aber dann gesehen habe, war eine Tribüne mit 1000 transportierten anderen Athleten. Und ich habe mich umgedreht und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, würde es Organspende nicht geben, dann wäre das Stadion heute leer. Und in dem Moment ist mir so Gänsehaut über den Körper gegangen und ich hatte, glaube ich, den Lauf meines Lebens. Also ich bin dann tatsächlich auch Erste geworden und das war einfach so ein Gefühl, da hat mich einfach Dankbarkeit so überströmt, weil das ist einfach ein Geschenk, also wirklich, dass sich Menschen für Organspende entscheiden und ja, ich deswegen weiterleben können und so viele andere auch, das ist mir in dem Moment so klar nochmal vor Augen geführt bekommen.
Glaubst du, dass die Stimmung dort auch anders ist als sonst bei der Weltmeisterschaft?
Also ich mache ja tatsächlich auch bei normalen Wettkämpfen mitunter Normalos, wie ich die nicht translatierten nenne. Und ich muss sagen, es gibt schon einen Unterschied, weil auch wenn wir alle im Wettkampf sind bei den World Transplant Games oder bei den translatierten Meisterschaften, irgendwie teilen wir alle doch die gleiche Geschichte oder ähnliche Geschichten. Man versteht sich auf so einer ganz anderen Basis nochmal. Und man merkt, dass einfach diese Meisterschaften, klar, der Wettkampf da ist, aber auch einfach die Freude am Leben so das Ganze überströmt und das ist richtig schön.
Nochmal stärker einfach.
Ja.
Ja. Dieses Bewusstsein, ne, dass man am Leben auch ist. Gibt es dann einen Unterschied in der Leistungsfähigkeit zwischen Sportlern, die transplantiertes Organ haben oder kein transplantiertes Organ?
Also man stellt tatsächlich einen Leistungsunterschied fest. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen. Dadurch, dass wir so viele Medikamente nehmen, einfach jeden Tag, ist unser Immunsystem ein bisschen unterdrückt. Und wir haben eine schlechtere Regenerationsfähigkeit oder einfach die Trainingsreize kann unser Körper nicht so schnell verarbeiten. Und wenn wir mal krank sind, dann fallen wir längere Zeitraum aus wie kerngesunde Menschen, weil einfach unser Körper das langsam alles verarbeitet und dadurch ergibt sich so ein Leistungsunterschied. Deswegen wäre es ja so schön, dass wir auch bei den Paralympics starten könnten.
Mhm. Jetzt haben wir gerade gehört, du bist zur WM gegangen, du hast eine Medaille gewonnen, erster Platz und die ganze Zeit irgendwelche Medaillen, aber das gewinnt man ja nicht einfach so, sondern das ist ein sehr langer Weg bis dahin und sehr harte Arbeit. Du hast BWL studiert, danach hast du in Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden die Woche und nochmal 20 Stunden zusätzlich trainiert. Wie sah denn da dein Tagesablauf aus?
Also ich bin ziemlich früh aufgestanden, meistens so 5:30 und dann eben zur Arbeit gefahren und habe meine 8 Stunden gearbeitet erstmal und danach bin ich direkt ins Training weiter. Meistens so zwischen 20 und 21 Uhr nach Hause gekommen. Und ich bin echt dankbar, dass meine Eltern das so unterstützt haben. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe im Haushalt viele Jahre lang nicht so viel gemacht, einfach weil mir das zeittechnisch gar nicht möglich gewesen wäre. Und da haben meine Eltern mir einfach auf verschiedenen Arten voll unter die Arme gegriffen und das Ganze mit unterstützt. Anders wäre das auch gar nicht möglich.
Was haben deine Eltern getan, um dich zu unterstützen?
Also als ich noch nicht Auto gefahren bin, dann natürlich mich auch zum Training hin und zurück zu fahren, aber dann später einfach das Kochen übernommen. Also die ganzen Haushaltssachen, Wäsche waschen als Sportler, gibt es dann nochmal einen extra Berg. Aber einfach auch sich um so Kleinigkeiten zu kümmern, wie mich ermutigen für die Wettkämpfe und einfach da voll dabei zu sein. Oder einkaufen bin ich auch nicht gegangen. So eigentlich alles, was halt zu einem eigenständigen Leben dazugehört, das habe ich bis dahin nicht gemacht und da bin ich meinen Eltern echt dankbar für.
Und ohne die Unterstützung wäre das ja so gar nicht möglich gewesen.
Wirklich nicht.
Wie erschöpft warst du denn am Ende der Woche?
Man stellt sich irgendwann darauf ein, aber ich war am Ende, also war es klar, ich kann das nicht viele Jahre so weiterführen, weil das für den Körper auch echt anstrengend ist. Und es war dann auch irgendwann klar, das hat mit Regeneration nicht so viel zu tun, wenn man abends erst so um 22 Uhr, 23 Uhr ins Bett geht und am nächsten Tag um 5, 6 wieder aufsteht und dann einen vollen Tag hat. Genau, deswegen bin ich froh, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat.
Wie handhabst du das jetzt mit Regenerationsphasen? Sagst du, der Sonntag ist komplett frei, da erhole ich mich. Wie machst du das?
Also auf jeden Fall habe ich einen freien Tag die Woche, das ist meistens eher freitags. Und ich arbeite nur noch in Teilzeit und habe dann auch mal Mittagszeit vor dem Training noch mich eine halbe Stunde hinzulegen und nochmal ja, ein bisschen Pause mir zu gönnen. Und tatsächlich durch dieses Arbeiten in Teilzeit jetzt auch habe ich Zeit für Freundschaften. Das ist, war vorher einfach ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil man einfach eher von A nach B so ein bisschen gehetzt ist. Und da bin ich echt dankbar für, dass ich mir einfach mir jetzt auch bewusst mehr Zeit für Freizeit nehmen darf.
Du hattest ja riesengroßes Glück und hast eine Organspende bekommen und hast dadurch auch überlebt. Jetzt warten viele auf eine dringend benötigte Organspende. Allein Baden-Württemberg sind es rund 1000 Personen. Wenn du das hörst, was macht das dann mit dir?
Also das Thema Organspende, dass wir so einen Organmangel in Deutschland haben, ist mir natürlich sehr bewusst, weil mich das Thema voll umtreibt. Und ich finde es voll schockierend einfach, weil ja, wenn man weiß, dass so viele Menschen einfach da monatelang in Krankenhäusern liegen und ich habe mittlerweile auch Menschen kennengelernt, denen es tatsächlich so ging und die jetzt dankenswerterweise ein Organ haben, aber das ist natürlich eine Leidensgeschichte für ja, einfach die Menschen und deswegen liegt es mir voll am Herz, einfach da Veränderungen zu schaffen und ich würde mich so freuen, einfach wenn das Thema in Deutschland mehr Aufmerksamkeit erlangt und Menschen sich einfach Gedanken dazu machen.
Was glaubst du denn, warum viele noch keinen Organspendeausweis haben? Ist das Unsicherheit? Ist das Angst? Was ist es aus deiner Sicht?
Also in Deutschland haben wir das Problem, dass wir die Widerspruchslösung nicht haben, sondern man muss sich aktiv dazu entscheiden, Organspender zu werden. Das ist in anderen Ländern anders. Also da ist man quasi automatisch Organspender und wenn man es nicht will, dann muss man das aktiv sagen. Mhm. Und das führt dazu, dass Menschen sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das ist das ganz große Thema in Deutschland, einfach dass Menschen sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht gibt es auch einfach zu wenig Aufklärung rund um das Thema. Und ich kann auch voll verstehen, wenn Leute davor Angst haben. Aber das scheitert immer dann eigentlich an Aufklärung, weil man wird nicht deswegen von Ärzten weniger gut behandelt als andere.
Also du glaubst, dass viele Menschen sich noch zu wenig damit beschäftigt haben. Also dass es weniger in Summe die Angst ist, sondern eher das Thema Aufklärung und das Wissen über die Organspende?
Also ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich an der Aufklärung scheitert und dass wir eben, das Hauptproblem ist eigentlich dieses politische Thema, diese Widerspruchslösung, die gerade auch im Bundestag wieder umhergeht und ja eine Lösung dafür gesucht wird. Und ich glaube, das würde uns einfach so viel bringen, weil dann würde man sich automatisch mehr mit dem Thema beschäftigen, weil man sich die Frage stellt, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute sich dagegen entscheiden. Viel wichtiger ist, dass man eine Entscheidung trifft und das zu Lebzeiten. Sonst müssen das die Angehörigen im Nachgang machen. Und das ist dann echt schwierig.
Wenn man mit so einer Situation konfrontiert wird, möglicherweise des plötzlichen Todes und dann eine Entscheidung treffen muss für den Angehörigen.
Ja.
Du gehst auch in Universitäten und Kliniken und erzählst von deiner Lebensgeschichte. Was erzählst du dort genau?
Ich finde es immer voll spannend, wenn ich die Frage gestellt bekomme, weil tatsächlich ist es so, ich mache eigentlich nichts Außergewöhnliches. Dort teile ich meine Geschichte, wie es mir mit der Transplantation geht, wie es mir nach der Transplantation ging. Und auch einfach, ich merke, dass ganz viele Eltern von von Kindern, die auch betroffen sind, ganz viele Fragen zu dem Thema haben und sich die Frage stellen, kann mein Kind jemals ein normales Leben führen? Und ich erzähle dann auch von, ich habe nach meinem Abitur eine Reise ins Ausland gemacht und war da über 8 Monate im Ausland unterwegs und all das ist möglich, trotz Transplantation und da einfach Mut zu machen, mit Freude durchs Leben zu gehen. Mein Lebensmotto ist auch ein bisschen so, die Welt in Farben zu gestalten, weil eigentlich soll eine Transplantation immer dazu dienen, dass man später in so ein normales Leben wie möglich leben kann. Und einfach das zu teilen und dann zu sehen, wie man da wirklich ein Licht für andere Menschen sein kann, das finde ich voll schön.
Hast du das schon erlebt, dass du ein Licht für jemand anderes warst?
Also tatsächlich ja, als ich dann dort unterwegs war, auf diesen auch Patiententreffen oder dann gerade mit so Familientreffen und Eltern, da war, glaube ich, mein Highlight-Erlebnis, dass ich auch von meiner Reise erzählt habe und dann eine Mutter, die eigentlich aus Kuba kommen, die waren seit 8 Jahren, seit das Kind eben hier in Deutschland transplantiert wurde, nicht mehr in der Heimat. Und die Großeltern haben das Kind noch nie gesund gesehen. Und nachdem die das gehört haben, wurde mit Ärzten alles in Bewegung gesetzt und die Familie ist tatsächlich wieder zusammengeführt worden, zu Hause dann in Kuba. Und das hat mich einfach so bewegt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe nichts, also was sich Außergewöhnliches bringen kann, aber ich kann meine Geschichte erzählen, dass dadurch Familien wieder zusammengeführt werden können. Das ist einfach was, das mich innerlich voll bewegt.
Jetzt sagst du, es ist eigentlich nichts Besonderes, aber es ist doch eine sehr besondere Geschichte. Das hast du gerade von deinem Highlight erzählt. Welche Reaktionen erhältst du sonst, wenn du von deiner Geschichte erzählst?
Also ich erlebe schon, dass Menschen das sehr bewundern und sich mit mir freuen vor allem. Da freue ich mich auch, wenn ich dann da so positive Resonanz bekomme. Und trotzdem sage ich einfach, also mein Motto ist, ich möchte einfach mein Leben in Farben gestalten mit der Transplantation und auch so ein kleines Motto von mir, mit der Situation, die man hat, einfach oder den Möglichkeiten, die man hat, das Bestmögliche daraus zu machen. Und die Ausgangssituation sieht für jeden immer anders aus. Es kann eine Einschränkung auf unterschiedlicher Basis sein. Muss ja nicht eine Transplantation sein, kann ja auch finanziell sein oder ganz unterschiedlich. Aber dann einfach das Bestmögliche rauszuholen, das ist doch darum, wo es geht.
Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Botschaft, wenn du solche Vorträge hältst?
Da musste ich kurz nachdenken. Also ich teile immer mein Lebensmotto, das Leben in Farben zu gestalten und einfach ja, das Bestmöglichste aus der Situation zu machen, auch mutig zu sein, sich was zuzutrauen und auch vor allem, wenn es um Eltern geht, die Kinder nicht in Watte zu packen, sondern die einfach leben zu lassen. Und einfach, ich glaube, jeder merkt selber, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ich muss es auch dazu sagen, mit der Transplantation lernt man seinen Körper ganz neu kennen, weil man merkt, wo sind meine Grenzen und was geht. Und da einfach ja, nicht zu verhalten zu sein, sondern einen mutigen Schritt zu wagen, das ist wirklich was ich den Eltern immer mitgebe.
Wie viel Bewunderung erhältst du für deine Geschichte und den Erfolg, den du jetzt auch damit hast und deine Einstellung, die du ja überall preisgibst?
Achso, ich merke schon, dass da Bewunderung zurückkommt und ich bin umso dankbarer, wenn ich dann Möglichkeiten oder Plattformen zur Verfügung gestellt bekomme, um einfach meine Geschichte zu teilen und weiterhin als Licht durch die Welt zu gehen.
Du lebst ja kurz in Stuttgart. Du hast einen neuen Verein, den VfB. Ja. Was hat sich für dich sportlich verändert?
Also durch den Wechsel zum VfB ist tatsächlich so, dass ich mehr Möglichkeiten habe im Sinne vom Training, Trainingsmöglichkeiten mir geschaffen werden, dass ich hier einfach auch ja, die Räumlichkeiten nutzen kann, auch mit dem Team hier oder die Physiotherapie, die daran angeschlossen ist. Das ist natürlich ganz großartig für mich und so kann ich auch mein Training dann verbessern und hoffentlich im Wettkampf dann besser werden.
Wie stolz bist du denn jetzt beim VfB zu sein? Das ist ja doch ein großer Verein.
Also ich muss sagen, ich bin voll dankbar dafür, weil man einfach merkt, so ein großer Verein stärkt mir den Rücken und glaubt an mich und das ist wirklich ein Privileg.
Du hast vorhin gesagt, du arbeitest in Teilzeit, das sind immerhin 30 Stunden pro Woche, ist ja nicht wenig. Ja. Jetzt trainierst du weitere 30 Stunden pro Woche, das heißt, du hast immer noch eine 60-Stunden-Woche. Ja. Woher nimmst du denn deine Kraft und deine Motivation?
Also das stimmt, ich habe immer noch eine volle Woche, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott einfach einen Plan mit mir hier noch auf der Welt noch hat, sonst hätte er mich vielleicht heimgeholt und keine zweite Chance geschenkt. Und ich sehe einfach gerade meinen Platz im Sport und da ein Licht zu sein für andere Menschen. Und ich glaube, das ist so meine Lebensenergie. Wenn ich weiß, ich kann damit Mut machen, dann ist es doch was, wo ich viel kämpfen soll.
Wie fühlt sich das für dich an?
Also es fühlt sich voll schön an, weil ich weiß, dass ich eine Bestimmung habe, hier zu sein und einen Auftrag, so, dem ich nachgehen darf. Und es ist voll schön, Schritt für Schritt rauszufinden, wo Gott mich gerade haben will und wo ich einfach ein Licht sein kann.
Daraus siehst du viel Kraft, höre
voll.
Ich.
Voll, ja.
Im kommenden Jahr 2025 finden die Weltspiele für Transplantierte das erste Mal in Deutschland statt, in Dresden. Wie sehr freust du dich darauf?
Ich freue mich riesig darüber. Ich glaube auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, es könnte nochmal so ein Hinweis einfach sein, weil es sind ja ganz große Spiele, da kommen bis zu 3000 Athleten nach Dresden, dass einfach das Thema Organtransplantation und Organspende in Deutschland nochmal neu auflebt. Das erhoffe ich mir auf jeden Fall davon. Und auf der anderen Seite ist es einfach richtig schön, weil ich weiß, dass meine Familie auch zu den Spielen kommen kann und mir zuschauen kann. Und ich will natürlich für Deutschland eine Medaille holen.
Du bist die offizielle deutsche Botschafterin. Wie stolz bist du darauf?
Ich freue mich voll, dass ich dafür ausgewählt wurde und einfach auch in verschiedenen Möglichkeiten da im Rampenlicht ein bisschen stehen darf und einfach das Thema in Deutschland raustragen darf und mit den Weltspielen zusammen unterwegs bin, weil mir das einfach was ist, das mir sehr am Herzen liegt, Sport und Organspende und das vereint das Ganze so.
Du hast gerade gesagt, dein Ziel ist, eine Medaille zu gewinnen.
Ja.
Was genau ist dein Ziel?
Also ich will auf jeden Fall über die 5000 Meter starten und über die 1500 Meter. Vor 2 Jahren habe ich den Weltrekord über 1500 Meter geknackt. Da nochmal ranzugehen, wäre natürlich ganz riesig dann bei der eigenen Heim-WM.
Ein Gold höre ich daraus als Ziel. Ich drücke dir alle Daumen, ganz viel Erfolg dabei, auch für deine Mission, die du hast. Vera Wehrhake, Leichtathletin mit Spenderleber, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.